Marshal, wake the warrior.
Dit klopt Zendung?
Lang wird das in der Maus.
Wird auf Sendung. Yes, baby, willkommen beim Oddcast. Wir haben die Legende direkt aus Röhlheim. Der erste deutschsprachige Rapper, den ich gefeiert habe. Ihr kennt die Liebe schon vom TV Straßenhaut-Interview. Die Legende, mein Freund Moses P. Baby, ich muss dir die Hand geben, Bruder.
Danke fürs Dasein.
Meine Aura geht auf 100%.
Unhöflich wäre es, wenn ich es nicht mache. Deswegen gebe ich die Ghetto-Faust.
Yes, baby.
Ne, das, ich meine, dass das ein Sample werden musste, war klar.
Ja. Wer hat's erfunden? Wir mal wieder. Aber Moses P., auf jeden Fall herzlich willkommen hier.
Ich dachte, Manuelsen hat's erfunden.
Nee, Manuelsen hat's nur gesagt. Das Sampling haben wir erfunden.
Okay. Ja,
wir haben das hier auf das Keyboard gelegt und machen hier auf Ghetto Stefan Raab. Das ist ein Name, der dir bekannt vorkommen wird, wahrscheinlich. Von dem haben wir uns inspirieren lassen, hier gerade mit den ganzen Dingern hier. Yeah, baby, baby.
Ich will Haus und eine Million, wie der Ghetto Dieter Bohlen, baby. Yes.
Yeah.
Und hier haben wir ein Ghetto Dieter Bohlen, mein Homie Moses P. Wie lange ist es her seit dem TV Straßenzone-Interview?
2 Jahre, glaube ich.
Danach wurde alles nur schlechter. Weißt, ab dem Level,
war? War Peak, man, ja.
Wie bei 93er Koks, 93%, danach gibt es nicht mehr höher. Ja, ist Wahnsinn.
Ist es so, ja?
Ja, ja, das ganz rein geht ja nicht, sonst kann man es nicht ziehen. Dann irgendwann ist Ende, das war einfach Wahnsinn. Und ich habe ja auch schon so gesagt, ich bin echt mit deiner Musik aufgewachsen. Erste Zeit in Friedenau habe ich dich noch nicht gehört, aber mit 12, 13 kam ich nach Langwitz. Da habe ich auch meinen Freund Stefan Mees kennengelernt. Rust, die Legende, wir haben uns schon oft angesprochen im Podcast. Und das war mal schwer für uns. Wie gesagt, sage ich sehr oft immer dann, wir kannten halt Kool G Rap, Run DMC, IC und so. Es war schwer, dann manche Sachen so, das in den Mainstream war, anzunehmen. Das konnten wir nicht hören. Wir kannten die Feinkost. Aber dann kam RHP, Baby. Ich komme direkt aus Rödelheim. Steck deinen Dödel ein. Yes, Baby, in den Arsch, dummer Junge. Muss ich wissen, anpissen, sollst wissen, ich komme hart wie ein Kissen, du bist weich wie ein Kissen, ich komme hart wie Tissen, Stahl, du weißt, die Sprache ist mir egal. Ja, ich bin euphoriert, Baby, muss ich pissen, mein Podcast, Baby. Alles richtig gemacht, Baby. Willkommen, Upstrom City, Fitna Island. Promo hier, wegen Promo?
Ja. MC Boogie ist on fire.
Ich freue mich, Bruder.
On fire.
Ist auch sehr ungewöhnlich, wir machen ja heute mal den Podcast ein bisschen später, so immer tagesabhängig und... Ja, und heute haben wir einen Late-Night- oder einen Late-Abend-Podcast und die Aura ist super und es rockt, Baby.
Das erste Mal, dass wir das nicht tagsüber machen gerade. Also Ehrengast halber haben wir heute Moses P. am Tisch, passt doch auch.
Aber warum macht ihr das immer mittags nochmal?
Naja, weil das ja halt eigentlich eine Bar ist, die halt Betrieb hat auch. Und ab einem gewissen Punkt wollen die natürlich auch ihre Brötchen verdienen hier drinnen.
Mhm.
Und dann müssen wir das Feld räumen. Aber jetzt zur Zeit
Montag
gibt
ist
es,
Ruhetag.
Nee, zur Zeit gibt es so eine Phase bei denen, wo die so ein bisschen umstrukturieren und es ist einfach nicht auf.
Ach, gar nicht?
Nee, und dann können wir das benutzen jetzt gerade. Deswegen hat es gut gepasst dann, wo der Vorschlag kam mit der Uhrzeit, haben wir gesagt, ja, machen wir.
Geil.
Genau. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wo kommst du denn her gerade?
Von Diffus.
Diffus?
Diffus Magazin.
Das sagt mir gar nichts. Ja. Kennst du das?
Nein.
Diffus Magazin?
Heißt doch der Fuß, oder?
Ja, ja.
Die Kanaken können kein Deutsch. Unfassbar.
Ja. Nee, was ist das? Diffus Magazin?
Ja, so ein Musikdings halt.
Ach, ist eine Musikzeitschrift?
Ja, nee, das ist Sendung, Mendung.
Ach so, okay. Verstehe.
Ich, pass auf, diese Kette blendet so krass, ne? Das ist einfach Sterling oder was?
Ja, es ist schön, Silber von unseren Freunden von Taipan. Die habe ich letzte Woche bekommen. Sehr schön. Ich habe immer sonst ganz massive Ketten. Insgesamt 2,5 Kilo hängen dann an meinem Nacken. Und das ist dann doch zu schwer. Und dann habe ich mal ganz leicht gemacht. Ja, weil ich mich heute nur auf Moses P. konzentrieren muss. Und ich scheine auch ohne Bling Bling, Baby. Aber mit Bling Bling noch besser.
Ja, aber es ist Bling Bling. Ne?
Ja. Wir tragen den Schmuck nur, dass jeder sieht, dass ihn uns keiner wegnimmt. Ja.
Snatch.
Snatch, ja.
Für MC Boogie war Moses P. eine große Inspiration. Hat er jetzt nicht nur einmal, glaube ich, gesagt, sondern auch schon wirklich oft und vermehrt.
Ich wiederhole mich gerne.
Das weiß man mittlerweile. Und von unserer Seite aus ist es natürlich halt immer eine besondere Ehre, sage ich mal, wenn jemand hier am Tisch sitzt, der auch viel gesehen und gemacht hat, was man auch respektieren kann. Es gibt viele Leute da draußen, finde ich, im Musikgeschäft, die haben viel gemacht, was man nicht respektieren kann, muss ich dazu sagen. Also nur viel gemacht zu haben, ist jetzt nicht das Kriterium für Respekt, finde ich, sondern man muss auch Sachen gemacht haben, die halt respektabel sind. So. Und deswegen, Applaus, Moses P. Das kann man einfach nicht abstreiten. Da sind einfach so viele Sachen passiert, insgesamt nicht nur im Hip-Hop, sondern auch mit meiner Meinung nach der größten Stimme, die Deutschland jemals hatte, Xavier Naidoo. Also das ist halt das erste Mal, als ich Xavier damals gehört habe, das war halt damals, war das, wie hieß das Label von euch, hieß es 3P? Mhm. Schon damals? Genau, das erste war Führ mich ans Licht von Xavier Naidoo, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich kann mich noch erinnern, da war Sabrina Setlow damals auf dem Dome oder sowas auf der Bühne und hat irgendwie so ganz traurig in die Kamera geguckt und meinte, jetzt kommt jemand, der den Part übernehmen wird oder so, ich paraphrase jetzt gerade, den ich nicht so gut kann, und zwar das Singen. Und dann kam so ein junger Herr auf die Bühne. Und es war eigentlich Sabrina Setlows Auftritt. Und dann stand da auf einmal Xavier Naidoo. Und dann hat er da den Song
brutaler
gesungen.
Brutaler Marketing-Move, oder?
Ganz krank. ich würde gerne mal wissen, wer sich das ausgedacht hat, diesen Marketing-Move.
Ja.
kannst du mir kaum denken gerade.
Ich wollte einfach mal loswerden, dass ich...
Nee, warte. Die Story ist noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall gab es einen Song, der hieß Frei sein. Und der ist rausgekommen und Sabrina Setlow... Frei sein stand da, aber Sabrina Setlow hat kaum was gemacht, so, also keine Vocals. Und da war dieser junge Herr Xavier Naidoo und der hat das Ding gesungen und wir dachten alle, ach du Scheiße, also dieser Bruder, der klingt ja wirklich so, dass man den mit den Amerikanern vergleichen kann, bringt das jetzt deutschsprachig rüber und es hat instantmäßig so eine Revolution stattgefunden auf jeden Fall auf dem Markt so. Und als dann die erste Single gekommen ist, Führ mich ans Licht, ja, da dachten wir dann so, ach du Scheiße, das ist ja nochmal, ich weiß nicht, ob es die erste Single war, das war die erste Single, die ich mitbekommen habe damals, Xavier Naidoo Solo, wo ich dann dachte so, krank, das ist krank. Also das ist wirklich ganz krass so, weißt du so. Und da hat sich auf jeden Fall eine ganz neue Welt aufgetan, die seitdem, ehrlich gesagt, ohne Schleimerei für mich nicht erreicht wurde bis heute. Ganz ehrlich.
Also dafür wird nicht gelogen.
Applaus.
Mega Props von B, macht er selten. Und ich muss einfach mal sagen, deine Musik ist zeitlos. Dann oft dann Sachen, die ich in den 80er oder deinen Jahren 90er, Anfang, Mitte gehört habe. Wenn ich die dann später gehört habe, oft bei Englisch, weil ich die Sprache kannte, konnte ich es nicht mehr so annehmen, war dann nicht mehr so toll. Manche Gruppen wie Ghetto Boys wurden dann noch beliebter, weil ich die Lyrics dann noch krasser fand. Aber du warst wirklich der Erste, der mich so erreicht hat, dass ich das Tape im Walkman hatte. Ich habe auf dem Weg gerade, ich fahre immer gerne immer mit BVG, Walkman rein, ab Osloer Mundschutz rein, wisst ihr ja Bescheid. Und habe ich bei Spotify das bewusst die RAP-Sachen gehört, keine ist oder so. Es ist so mega zeitlos, einfach so deep. Und warst der Zeit voraus,
vielen,
Baby.
Vielen Dank, aber yes. ich sage ehrlich.
Wir lieben dich, Bruder. Das ist
vielen, egal. Vielen Dank.
Respekt, Baby, Respekt.
Aber ich muss ehrlich sagen, ne, diese Euler Matrix-Sachen, ich kann die nicht mehr hören. Ne? Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die besonders, es gibt Sachen, die altern wirklich total gut. Ne? Das, ich habe es letztes Jahr in einem Interview gesagt. Ne? Ich dachte, wunders, wie weit wir entfernt sind von Fantastischen Vier und so. Wenn ich jetzt gerade, ne, wie du eben Reime zitiertest, dachte ich, okay, pass auf, es könnte auch von denen sein. Das,
ja, aber es war was Eigenes.
Ich finde, wir haben danach einfach nochmal ein paar Schritte gemacht, die. Aber irgendwo muss ja anfangen, so ist im Leben.
Naja, meine ich doch, aber auch, man, du warst ein Pionier, da kam das, beim Pionieren, da geht es auch darum, so auch das neue Level und so, halt klar wird es dann irgendwann, machst du es irgendwann besser und andere auch besser, aber es ist mega zeitlos, also ich konnte es durchhören auch, aber ja.
Ja, aber gerade direkt aus Röhland kann ich nicht ertragen.
Dann tust du mir leid, Bruder. Nein, Quatsch, ich kenne das, aber du hast dich auch immer weiterentwickelt, ging ja immer so bergauf auch, ja, Wahnsinn, Mann.
Aber das haben viele Künstler, dass sie ihre Anfangswerke einfach mit einem, sag ich mal so, mit einem Ohr, was sehr viel Abstand jetzt mitbekommen hat, betrachten und dann anfangen, sehr analytisch zu werden. Und also bei meinem ersten Album, das geht mir genauso. Es ist jetzt auch 2005 rausgekommen. Und wenn ich mir das heutzutage anhöre, denke ich mir, okay, rap-technisch gesehen, so, weißt du, da ist auf jeden Fall kein Vergleich mit späteren Sachen.
Ihr aber wart ja nicht wie ich, 99 wie lyrischer Hooligan. 20 von deinen Schlägern stürmen mein Haus, nach 50 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus. Ja, also ich feier lyrischer Hooligan. Putz die Bong, Baby, putz die Bong.
Ja, aber das Ding ist halt so, dass man, also je mehr man darüber nachdenkt, komme ich eher zu dem Entschluss, dass man sagt, aber das Feeling und die Energy von damals ist halt dann auch schon für sich dann wieder nicht reproduzierbar. Da höre ich dann voll viele Sachen zum Beispiel von Leuten, die ich auch gefeiert habe, wo ich sage, die Anfangswerke, die klingen raw und rough und vielleicht sitzt nicht jeder Reim genau da, wo er hingehört. aber man hat da eine ganz krasse, so, man fühlt da so eine gewisse Energie und so eine Substanz. Und jetzt, um nochmal die Überleitung auch zu einem Menschen zu bringen, den ich mit dir in Verbindung bringe, Azad zum Beispiel. Sein Album Napalm, nicht sein Album Napalm, sondern Leben, wo die Single Napalm ja drauf war, ist ja über dein Label damals erschienen. Und das ist so ein Paradebeispiel von einem Album, finde ich, wo technisch ganz viele Sachen schiefgelaufen sind. Alleine was jetzt zum Beispiel sein Rap angeht, weil es teilweise sehr vernuschelt war und undeutlich und so weiter.
Aber technisch, handwerklich ist es einfach unfassbar krass.
Handwerklich super. Ich sage auf einem rap-technischen Level, denke ich mal, wird Azad selbst auch sagen, dass er so die undeutlichen Passagen und so weiter...
Ja, die Verständlichkeit ist so ein Problem. Ne? Ja, dadurch, dass er sehr viel macht, Kettenreime und so. Das verstehe ich.
Und diese Energy aber, die da drin war, die ist halt kaum reproduzierbar. So. Also das habe ich dann auch von Azad selbst dann auch Jahre später dann nicht mehr so richtig bekommen. So. Was ich damals so gefühlt habe, war einfach so... So ein Mensch kam mir so vor, ich weiß nicht, ist halt interpretierbar, der sich da reingesetzt hat, eine Vision gehabt hat und einfach durchgezogen hat nach Feeling.
Ganz krass.
So, so Feeling, weißt du so?
Wahnsinnig interessant. Ich habe nämlich alle Azad-Alben höre ich durch. Einer wenigen Deutschrapper, wo ich die Alben durchhöre, außer mein Umfeld halt. Und ja, ich habe alle Alben, außer das erste habe ich auch, aber das steht im Regal verstaubt. Das höre ich auch nicht. Ich weiß, das ist noch sehr experimentell, sehr schnell, aber dann...
Experimentell war das gar nicht, also nicht vom Soundbild, aber das...
nicht so klar wie die anderen Alben danach.
Das hat alles damit angefangen, finde ich, also so muss ich dazu sagen.
Sagst du ja immer da mit den Masken und den Pitbulls am Block und so.
Videotechnisch und so weiter, so Repräsentation der Kanaken, so wie wir damals gelebt haben. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, als wir das gesehen haben, konnten wir uns das erste Mal damit identifizieren, also mit dem Bild, was er da erschaffen hat. Weil, also vom Raufgucken her hat es sehr an Berlin-Straße erinnert damals so. Und... jetzt im Nachhinein dann, nachdem man sich so mit der Historie beschäftigt hat und so, hat man gemerkt, dass Frankfurt maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Street Rap geprägt wurde. Das hat mit konkret Finn und Rödelheim und so weiter damals angefangen. Und Azad kam da wirklich erst 2001, Jahre später. Aber trotzdem war das das Video so, was dann die Kanaken dann abgeholt hat, weißt du so? Deswegen haben wir auch immer... gesagt. Also das ist die Ecke, auf jeden Fall, die wir als die Pioniere empfinden. Für Street
auch immer Riesenrespekt.
Hey, vielen Dank, dass es in dieser Stadt jemand so sagt.
Ich sage das immer, Riesenrespekt vor Frankfurt, von den ganzen Jungs, mega stark.
Für mich ist irre, ne? Ich kenne mich in Berlin ja nicht aus, ne? Aber als wir hier diese Straße entlang liefen, um den Spot hier zu suchen, weil uns der Fahrer ganz woanders rausgelassen hat, wurde mir klar, dass wir auf einer Parallelstraße zur Frankfurter Allee sind, ne?
Genau.
Da wohnt meine Freundin Katja, die Napalm gedreht hat.
Ach wirklich? Ja, ja. Gratulation, Katja. Du hast das Ding geschmissen.
Wenn du dich nicht so gut auskennst in Berlin, Langwitz ist die Hauptstadt von Berlin.
Ah ja.
Erstmal Props an den trockenen Alkoholiker, dass er nicht mittrinkt, wa?
Wer, ich?
Du trinkst nicht mehr?
Ja, ich darf nicht trinken. Ich habe letztes Mal getrunken, kriegt dann Filmriss, es geht nicht mehr. Ich habe ganz früh Erfahrung mit Alkohol gemacht, immer exzessiv, mega viel Scheiße passiert und irgendwann... Bah, immer dann passiert Scheiße, wach auf, weiß nicht, was passiert ist. Es hatte 1000 Schutzengel, aber irgendwann wollen die auch mal Urlaub machen.
Verstehe ich.
Deswegen.
Verstehe ich.
Aber ich rauche wie verrückt. Und seit meine Führungsaufsicht vorbei ist, rauche ich den ganzen Tag legal, Baby. Keiner kann was machen. Ich glaube, da war die Führungsaufsicht auch schon vorbei. Wir haben gebufft, ich habe gebufft im Interview mit dir.
Ja. Sag mal, das ist aber, ne, diese Platte hier, das ist nicht das originale Plastikcover.
Ey, Bro, bei mir waren durch Zischhosen...
kaputt gemacht?
Das kann gut sein, das kann gut sein. Ganz viele CDs sind kaputt gegangen manchmal. Habe ich immer wieder ausgetauscht.
Die wurden auch bestimmt für manche Sachen missbraucht, für sie nicht vorgesehen waren, diese Hüllen. Ja. Ne? Ja, man will nicht näher drauf eingehen.
Weil hier war nämlich eigentlich so eine Prägung drauf.
Ich will einfach mal für den 40-jährigen kleinen Homeboy, sag mal, möchte ich mal ein Autogramm, wo es ist PWW.
Yeah.
Der ist gar kein Witz. Bei Belau soll ich immer draufschreiben für eBay. Yes, baby.
Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt gerade dich bedankt dafür, dass jemand aus dem Berliner Raum das ausspricht. Wie ist die Perspektive umgekehrt eigentlich? Wie hat damals ein Frankfurter, bist du eigentlich direkt aus Frankfurt immer gewesen? Ja. Wie hat ein Frankfurter Urgestein das wahrgenommen, dass Berlin so diese 10, 15 Jahre Dominanz übernommen hatte ab der Agro-Berlin-Ära und so weiter? Gab es da Distanz, gab es Hate, gab es Freude? Ich meine, wie war da die Stimmung so bei euch?
Ich kann nicht für die anderen sprechen. Ne? Ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich das damals wahrnahm. Ne, ich kann mich nur erinnern, dass ich glaube, zu meinem letzten Album ich in Frankfurt stehe und so eine junge Frau mich interviewt und irgendwie fragt, ja, kann Frankfurt an Berlin anknüpfen? Ne? Und ich echt, weißt du, ich denke eigentlich überhaupt nicht so in so Städtenzeug. Aber ich weiß, dass mich das geärgert hat. Ich weiß einfach noch genau, wie ich dachte, hier, pass auf. Boah, dass ich hier stehe und mir diese Rotze anhören
muss. Ärgert mich als Berliner selbst, ja? Also, blöde Frage. Mhm. Also,
ne? Pass auf, gar nicht, weil ich so eine Superwurst bin, ne? Aber... Kannst du dir vorstellen, wie das in meinen Ohren klingt, Bruder?
Ja, eklige Frage. Wie die Frage ist da schon
und
drin, wa?
Und wirklich, das ist alles andere als irgendwie so ein Städte-Hate oder Konkurrenz-Schwachsinn. Überhaupt nicht. Das hat sich einfach nur scheiße angefühlt. Ja, und man einfach dachte...
Naja, kommt das nicht so ein bisschen auch aus der Perspektive, dass man nicht in Städte-Terms denkt, so? Also ich meine, wenn du da kann ich ja verstehen, dass man da vorm Kopf gestoßen ist, wenn man sowieso nicht diese Systematik im Kopf hat, ja? Aber es gab ja viele Leute, die haben das wirklich gedacht. Also
ja, ich war halt dabei, als wir das gemacht haben. Und ich habe ja auch, ich habe das gestern in einem Interview erzählt, ich bin ja früher regelmäßig nach Berlin gefahren, ne? Als das hier noch West-Berlin war. Mhm. Ne? Und da gab es natürlich Leute, die Zeug gemacht haben und so. Aber das war jetzt nicht auf unserem Level, sage ich ganz ehrlich. Straight up, einfach. Da ist es einfach komisch, das so zu hören von jemandem. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ne, und ich, pass auf, mir ist eigentlich egal, wo jemand herkommt, ne? Für jemanden, der aufgewachsen ist mit Platten aus einem ganz anderen Land. Ne? Ich habe halt Ami-Platten gepumpt, ne, die ganze Zeit. Ich wusste gar nicht, aus was für Städten die kommen, Mann. Weißt du,
ich
bin so über Rakim-Fan, ne? Ich hab bis vor irgendwie letztes Jahr hab ich gedacht, Rakim käme aus Brooklyn. Ne? Der kommt aus Long Island. Ne? Aber ey, ganz ehrlich, was hab ich mit Brooklyn, Mucklin, Bronx, Monks zu tun? Ne? Für mich war das einfach immer halt da über den Teich. Also deshalb kann ich dieses Städte-Ding sowieso nicht so haben. Ne? Ich bin einfach anders sozialisiert musikalisch.
Ich finde den Satz schön, Entschuldigung, ich unterbreche. Ich finde den Satz so schön, es ist nicht wichtig, woher du, wenn man kommt und was man macht.
Das ist einfach auch Rakim, ne?
Ja.
It ain't where you're from, it's where you're at.
Genau.
Toll.
Und ich war da eh mal nie so auch so einer Küste festgefahren, habe aus allen das Beste, mache ich eh bei ganz vielen Sachen immer aus allen das Beste ziehen.
Voll,
so.
Voll.
Multikriminell.
Und ne, auch heute hast du ja, ne, ich habe auf meiner Platte ein Stück, das hat ein anderer Bruder produziert. Pass auf, der kommt aus einem Ort, den Namen kann ich mir nicht mal merken. Ne? Irgendwo im Osten. Also das ist ja, diese Grenzen sind ja eigentlich pretty much verwischt. Ne? Aber weißt du, was soll ich sagen? Ich bin in Frankfurt geboren, aufgewachsen, mein ganzes Leben hat sich da abgespielt. Da gibt es natürlich eine gewisse Loyalität meiner Hood gegenüber. Rap Your Hood.
Yes.
Rap your hood.
Ich zitiere mal den Homie Sasa aus Belasteiner Hood. Das sag ich mal. Keiner ist deeper am Hood, beliebter am Hood. Yes, baby. Alles fürs Viertel.
Finde ich auf jeden Fall immer gut auch. Warum auch nicht? Also so, weißt du, da wo man herkommt, klar, wir repräsentieren alle, was wir als Herkunft empfinden. Mhm. Da wo auch Herkunft auch ein dehnbarer Begriff ist, sag ich mal.
Klar.
Ja, so, weil, also du bist ja halb Amerikaner, halb Deutscher. Sind die Einflüsse direkt aus dem elterlichen Haus gekommen?
Ja, klar. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater konnte sehr wenig Deutsch.
Mhm.
Danke, Bruder. Ich glaube, mir fiel das Musizieren, das damals ja immer in englischer Sprache war, allein deshalb halt von vornherein viel einfacher, weil ich halt Englisch sprach. Ne? Als ich das erste Mal irgendwie... von Rap hörte, ne? Das war irgendwie im Urlaub, als wir bei meiner Tante in New York waren, stehe ich halt auf der Straße, ne, mit meinen Cousins, kommt so ein anderes Kind und meint, was kannst du für Rhymes? Was will er von mir? Und sagt mein Cousin, guck mal, wir nehmen so aus dem Radio Raps auf, ne, lernen die auswendig und sagen die einander gegenseitig vor. Sag ich, cool. Was sind denn Raps? Ne? So fremd das war, was der, so wenig ich wusste, was der von mir will, so nah war mir die Idee dessen, was der machte, weil was der machte, das habe ich mit den Kissplatten, die ich vorgehört habe, halt auch gemacht. Ich konnte die alle auswendig. Und von daher war das dann für mich auch sehr einfach, es mit den Rap-Platten, die ich dann aus New York wieder mitbrachte, nach Frankfurt, eben genauso zu tun. Ne? Also das war mir näher und viel mir auch einfacher für mich in mein Leben zu holen. Das ist klar. Also davon habe ich auf jeden Fall unfassbar profitiert. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass der Umstand, dass wir gerade in Frankfurt halt amerikanisches Militär hatten, hat natürlich ganz viel, auch so viel einfacher gemacht für uns. Erstens, als ich dann Rap entdeckt hatte, ne, und nach Platten geguckt habe, gab es halt wirklich schon einen Laden in Frankfurt, City Music, der halt Importplatten hatte.
Krass, ne? Die gab es ja auch.
Der hatte die aber halt nur, weil es GIs gab, die nachfragten. Ne? Also wegen uns paar Spinnern hätte es nicht gelohnt, die alle auch noch keine Kohle hatten, ne? Irgendwie eine Ecke in dem Laden zu betreiben. Ne? Darüber hinaus muss ich halt sagen, weißt du, ohne Mixmaster Eddie Action, später bekannt als Rico Sparks, ne? Der uns einfach Hip-Hop vorlebte.
Ist Nico Suave? Schreibt man Suave?
Nein, nein, Bruder, Sparks. Das ist deutscher
Rap. Achso,
auch alt wie du. Sparks.
Ach so. Ja, voll.
Okay,
ganz verwechselt. Ganz anderer, okay. Bruder. Ne? Ohne solche Leute, ne? Die natürlich auch halt aus Amerika auch über diese Militärnummer hierher gekommen und so, ne? Turbo B. So Leute, wären wir natürlich nicht so in dieses Ding reingeholt worden. Ne? Die sahen ja aus, als wären die aus so einem Hip-Hop-Film gesprungen, ne? Und haben uns auch einfach alles gezeigt. Ganz ehrlich, ne? Also die konnten alles besser als wir. Ganz, pass auf, ganz einfach. Muss man straight up sagen. Aber die, also gerade der Eddie, ne? Der war halt ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter, ne? Der hat uns das auch, ne, der hat ja nichts dafür bekommen oder so. Ist einfach aus der Güte seines Herzens uns gegeben, nee, Bruder, das ist scheiße, so mach's doch mal so. Ah, krass. Und davon haben, ne, also nee, also wahrscheinlich bin ich einer, der am meisten davon profitierte. Aber ich weiß von ganz vielen anderen Menschen in Frankfurt, die eben auch davon profitierten, dass der denen was vorlebte. Und bei Sachen, wo sie nicht wussten, gesagt hat, naja gut, guck mal, eigentlich besser ist so. Guck mal. Also das war jetzt ein langer Exkurs zu der Frage, was das, was ich da mache mit Amerika und bla 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 zu tun hat. Habe ich deine Frage jetzt richtig beantwortet?
Erst mal an den Arzten.
Ja, definitiv. Nee,
ist angekommen, also, was ich sagen wollte.
Das ist auf jeden Fall angekommen. Bringt jetzt noch weitere Fragen jetzt einfach auf den Tisch. Das ist ja ein gutes Problem zu haben, so, ne? Wenn man gerade schon sowieso drüber redet. Du hast ja gerade auch Turbo B angesprochen. Da ist ja, ist jetzt den Jugendlichen heutzutage kein Begriff, aber Snap war halt international eine riesengroße Nummer so. Und das wurde bei euch produziert, ne?
Ja, also das ist ja später, ne? Also die We Wear the Crown war so eine Formation in Frankfurt. Eddies, Mixmaster Eddie Actions Formation, ne? Auch mit wechselnden Leuten, die da drin waren. Als ich in We Wear the Crown kam, also aufgenommen wurde, war der Turbo, der Rapper, eigentlich waren die da in dem Moment nur zu zweit, ne? Also We Wear the Crown waren auch noch Breakdancer, die hießen dann Universal Movements und so. Also es war so ein, keine Ahnung, Verein irgendwie. Cool. Ne? Ja. Als ich dann eine Platte machte, ne, der Eddie produzierte seine Platte, dieses I What We Do For Love, damit sind wir dann zu so einer Plattenfirma gegangen. Auch Frankfurter, die aber so an der Stadtgrenze zu Offenbach, ehrlich gesagt so ein bisschen drüber auf der Offenbacher Seite, halt so ein Studio dann gerade gebaut hatten. Und die ermöglichten uns halt dann, das wirklich auch rauszubringen. Ne? Diese Leute waren Luca Ancelotti und Michael Münzing, die später Snap machten, aber halt, also 3 Jahre später war das, ne? Die dann, als sie merkten, dass sie mit dem Sample von Chill Rob G auf The Power nicht groß weiterkommen werden. Ne? Weil das Ding halt einfach viel erfolgreicher wurde, als die sich je geträumt hätten. Ne?
Ihr dort drüben in Frankfurt, ihr hattet gleich auch so groß viel Rap aber. So bei uns zum Beispiel gab es ja kaum Rap. Also hier in Berlin, da als Hip-Hop richtig explodiert ist, da waren so original 80-90% auf der Breaker-Seite und die Rest hat gesprüht. Und wenn es da so ein paar Leute noch gab bei der Crew, die halt gerne gerappt haben, dann war das ganz mit Sicherheit nicht auf Deutsch. Das war Englisch. Fantasie-Englisch.
Bei uns war halt auch Englisch, ne? Ja. Wie gesagt, dadurch, dass wir so viele amerikanische GIs hatten, gab es halt einige Leute, die echt ganz gut gerappt haben. Und ich habe halt einfach auch sehr davon profitiert, diese Leute direkt vor meiner Nase zu haben. Mhm. Ne, pass auf, das muss man mal straight sagen. Der Turbo, ich war da 15, 16, ne? Der war mir Lichtjahre voraus. Einfach. Ne? In Skills. Aber der hat auch einfach wie ein Bruder. Guck mal, Moos, wenn du das machst, ne, das ist echt eine geile Line, die du hast, aber die wäre besser halt im 8. Takt oder im 16. Takt, weil sie da mehr zur Geltung kommt, das ist auch ein schönes Ende, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Ne? Und ich das natürlich alles aufgesaugt. Ich habe von diesen Menschen einfach sehr, sehr, sehr profitiert.
Wie viel älter als du war?
Was ich jetzt sage, ist gelogen, ich weiß es nicht.
Was bist du für ein Baujahr-Killer?
71.
Maschallah, 71. 8 Jahre älter.
Ne? Ey, das kann sein, dass die nur 5 Jahre älter waren, ne? Der Eddie und der Turbo oder Ibo Abi. Aber die waren halt Männer, während ich noch ein Kind war, ganz einfach.
Mhm. Ne? Da ist 5 Jahre dann schon viel in der Altersspanne.
Ja, ganz krass. Ja. Ganz krass. Weißt du, also ne, ich stehe da in, ich erinnere mich ganz genau, ich stehe da in kurzer Hose und dann sagt einer von den großen Brüdern: Moses, pass auf, das mit dieser kurzen Hose. Das geht nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. Für mich war er aber, ey, was soll man das los?
Wie ist deine Vor-RAP, wie hieß die Rap-Crew?
We Were The Crown.
The We Were The Crown, das war nicht noch eine und es hatte nicht noch irgendeinen anderen Namen, das verwechsel ich jedes Mal. Asiatic Warriors war Azad, ne? Voll. Das war jedes Mal, korrigiert mich, da bin ich auch, du mich letztes Mal auch bei TV-Straßen. Mhm. Ja. Ich habe übrigens was, wir hatten die geilsten Sprüher. Keiner konnte sich mit Berlins Sprühern messen. Wir hatten die Vollprofis, die Nerds, die Motherfucker. Und einer davon ist der Homie Leroy, der hat auch, macht den geilsten Airbrush. Ich habe gesagt, die Legende kommt.
Warte. Macht MC Boogie gerade Moses P. sein Geschenk auf?
Ja.
Was machst du? Er muss doch das Geschenk aufmachen.
Naja, aber bei Blumen macht man das doch auch. Bei Blumen macht man doch auch erst das Papier ab und gibt dann.
Aber vor allem mit so einem Gangstermesser.
Perfekt, Digga. Manchmal ist
Langwitze nach Haus.
Manchmal ist das Beste, was in den Arzt zu stecken, mein Messer, weißt du?
So sieht's aus.
Haben wir hier den Leroy, auch das ist eine Legende, der ist einer der besten Writer, die wir haben. Muss ich einfach mal.
Halt mal die Kamera, bitte. Jawoll.
Ach krass.
Yes. Hip-Hop Cave, Shoutout.
Reine Liebe,
herzlichen
zu meinem Bruder.
Dank.
Danke, Bruder.
Dank.
Ich danke, dass ich dich sehen kann, dass du an den Tisch bist, wo nicht gelogen wird, Bruder, Alter. Nur Liebe.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Yes.
Ich will es mir natürlich angucken, aber ich muss auch mal.
Ja.
Hammer, der Bruder Leroy. Vielen Dank auf jeden Fall. Krasser
Leroy,
Typ.
Leroy, Hip-Hop Cave, beste Airbrush. Dank, beste Airbrush, Hip-Hop Cave, der Homie Leroy. Check. CMD, Baby. Criminal Minded.
Check Boogie Life, da seht ihr ihn. Live.
Boogie Life geht auch demnächst weiter. Erstmal mit dem Part, wo ich mit dem Bruder King Kool Savasch die Hall of Fame 2 Meter von mir zu Hause entfernt besprühe. Jetzt wisst ihr, warum wir den Hood nie verlassen. Wir haben alles im Hood, jetzt auch eine Hall of Fame. Kommt nach Langfitz und battelt mich.
Stehst du?
Es ist True Hip-Hop.
Hast du mal gebombt, Baby?
In the veins.
Ja, jeder hat mal einen Tech gemacht. Warst du mal so ein bisschen am Matrix, mal einen Train gemacht oder so?
Ey, ich bin so untalentiert, Alter. Nee, ich hab ja die ganze Zeit einfach mein Maul gehalten gerade, ne? Aber auch in diesem Breakdance-Ding. Halt, ne? Ich pass auf, Logo fand ich das cool und aber, pass auf, keine Chance!
Da sind wir uns alle drei sehr ähnlich, glaube ich. Ja.
Ich hab mal.
Aber wie peinlich halt, ne? Weil. Ich will auch vom Herzen her, ne? Bin ich eigentlich Breaker?
Ich fühle dich total. Ich bin auch vom Herzen her Bodybuilder.
Und ich Boxer.
Das hat nicht geklappt, Bruder. Ja. Was soll man machen? Wo die Liebe hinfällt.
Ja, voll.
Ja. Aber wie kann man Breakdance nicht lieben, wenn es Mitte ja. 80er irgendwo, weißt du, stell dir vor, du hast es noch nie gesehen, also bei mir war es ja auch als Kind so, da war ich im Iran und wir waren da mitten im Krieg und die packen da ihre Armenier, unsere Nachbarn, das waren so alles Armenier, alle, die Breakdance gemacht haben, waren bei uns Armenier, ich habe keine Ahnung warum, die hatten alle Adidas-Anzüge und Locken und auf einmal liegen da überall so hier die Pappe auf dem Boden und die machen da ihre Moves und die sehen alle gleich aus, alle hatten so diese geilen Anzüge an und so, du hast als Kind gar keine andere Möglichkeit gehabt, als stehen zu bleiben und zu gucken und zu denken, geil, ist doch geil.
Das hast
so.
Du mir mal geschickt, ich kann mich daran erinnern, da gab es YouTube-Aufnahmen. Es gab so YouTube-Aufnahmen von so Iranern.
Das war auch was anderes, aber ja. Ja, ja.
Wahnsinn.
Da habe ich das erste Mal gesehen. Das hat halt die Welt infiziert, Alter. Zu Recht. Breakdance. Yeah. Respekt. Ja. Liebe es bis heute noch.
Ne? Das interessiert ja heute keinen mehr. Aber wie krass diese Musik, ne, die echt für Spinner, das Ganze war ja für Spinner, Mann. Das, für normale Leute war das, was macht denn ihr da? Aber wie krass das so die Welt eroberte. Ne? Also auch heute Popproduktion. Ne? Pass auf, ganz normal, alles Hip-Hop-Einflüsse, alles dieses, jenes, tralala. Ne? Und ich rede nicht davon, dass da mal einer rappt oder so, sondern halt Sampling machen, tun, Irrsinn.
Und ich finde, keine Musik hat mehr die Barrieren unter Leuten weggemacht. Jetzt ohne jetzt zu euphorisch zu werden, aber am Anfang war es halt so auch, war auch wie die Kids in der Stadt zusammenkommen, die Barrieren. Also guck mal, es gibt so, es sind Gemeinsamkeiten, man tauscht sie aus und das ist nicht, woher du kommst, sondern was du machst, wie der Homie Rakim sagt.
Voll. Also ne, auch, ne, das hatte immer schon so ein bisschen was Kompetitives.
Was bitte? Kommt was? Was Kompatibles?
Wettbewerbliches.
Also Competition, so, jetzt verstehe
ich. Ja, ja.
Okay.
Aber irgendwie in, wie ich gerade erzählte, ne? Bei uns war das halt so mit so einer Hilfsbereitschaft verbunden. Auch, ne? Wie, wo du sagst, pass auf. Ja, das geht noch besser, Bruder. Kannst, weißt du? Was komisch ist, in einem Ding, wo es von vornherein, ne? Also auch als ich noch, ne, aus meiner Sicht nicht so richtig rappen konnte, war ich in meinen Raps aber schon der Größte, ne?
Kenn ich.
Das ist toll. Das ist also, ne, ey, wirklich, ich meine, was soll ich denn erzählen, ne? Dass das mein ganzes Leben.
Ich danke Gott für Hip-Hop.
Ne? So wie ist völlig verrückt.
Wir ganz danken krass. Gott für Hip-Hop. Schnaps für alle, wie Moses P. sagt, oder? Nein, doch nicht. Schnaps für alle nicht. Du trinkst ja auch manchmal gern. Ich habe dich ja noch nie irgendwie ausfallend gesehen oder irgendeinen Skandal gehört. Klar, du hast einmal Raab eine gegeben, bestimmt gerechtfertigt, aber hast du auch mal so Blackouts gehabt mit Alkohol oder so, weil du immer so immer gute Erfahrungen war, wie ich mit dem Weed, dann ist es schwer, sich zu trennen, Baby, wa? Jeden das seine, Baby.
Also ne, schon auch, dass man am nächsten Tag denkt, boah, das hätte jetzt vielleicht auch nicht sein müssen, der letzte Schnaps war schlecht, irgendwie so.
Ach, aber Köpfe unterm Bett, oder?
Nee, gar nicht. Nee. Okay. Aber einfach, dass es mir nicht so gut ging.
Das war ja voll die Mythe damals. Weißt du noch, beim Interview bei TV Straßenhaut, ich dachte ja, das ist ja eigentlich voll egal, wie gesagt, aber ich dachte auch, du bist eher so auch schon so mehr so Banger. Wir hatten auch ich dachte auch, du warst viel mit Gewalt konfrontiert und so auch, hätte auch gedacht, Knast oder so. Das war, weißt du, man kennst doch immer so auch, wenn man so denkt, ja, so, was man dann hört und wenn dann hat, ich war auch so überrascht, nicht so ruhig, so bedacht. Ich habe sogar zu Belasch vorhin gesagt, für mich bist du sogar ein bisschen so spirituell irgendwie.
Dankeschön.
Weil wir waren auch sehr deep letzte Mal.
Voll.
Ja. Wahnsinn.
Spirituell oder religiös? Also du, für dich hat dann der spirituelle Aura.
Sagen.
Also, du würdest spirituell sagen, wirklich.
Und du gehst aber auch nach manchen heiligen Schriften, oder? Hattest du nicht gesagt, Tora, Bibel, Koran, war da nicht was, dass du ein bisschen angetouched bist oder
ja,
so?
Ja, klar.
Buddhismus war es, Bruder, oder?
Nein, es ist
alles, du hörst dir das Beste aus allen.
Ja, also deshalb würde ich halt religiös nicht sagen, ne, weil religiös ist so, pass auf, da ist ein Ding, das ist es. Aber für mich sind das wie Sprachen, ne, die versuchen sich derselben Sache zu nähern und dieselbe Sache zu erklären. Und jetzt ehrlich gesagt, können wir Einigkeit darüber erlangen, dass die Muslime, die Juden und die Christen natürlich denselben Gott beschreiben. Das ist ja ganz offensichtlich, oder nicht?
Da werden dir viele widersprechen, ist dir klar.
Tatsächlich?
Ja.
Wie könnte man?
Das ist auch eine Sache, wo ich auch eher auf deiner Seite wäre. Aber ich weiß, dass die viele Leute widersprechen würden.
Ich bin auch auf deiner Sache, ich gebe AB recht. Mittlerweile in dieser heutigen Gesellschaft ist leider so. Oder in der heutigen Welt, aber war vielleicht schon immer so.
Digga, Religion ist eine Interpretationsfrage.
Ja, aber wäre doch voll dumm, Baby.
Wenn jemand jetzt zu dir sagt, zum Beispiel, pass auf, der Gott, an den ich glaube, der hat mit deinem, in deinem Islam nichts zu tun, ich bin Jude.
Ja.
So, dann ist es halt seine Interpretation vom Ganzen. Aber da kann man nicht leider sagen. Nein, das heißt ja, dass der macht ja keinen Fehler.
Nee, leider wäre, wenn tun wir alle dann nicht. Sind. Leider ist, wenn ich sage, ich setze mich nicht mit Moses und Behin, weil der ist so und der ist so. Dann sage ich
Nee, darum geht es ja nicht. Nein. Moses will ja, glaube ich, den Punkt verdeutlichen, dass diese, vor allem die drei Religionen, die monotheistischen Religionen, ja, dass die halt auf jeden Fall auf denselben Gott zurückgreifen. Wenn man jetzt heutzutage sich aber die Gesellschaft und die Welt anguckt, sieht man, dass die im Konflikt miteinander liegen, in einem religiösen Konflikt.
Aber das ist der Unterschied zwischen Spiritualität und Religiosität für mich, ne? Mhm. Ich sag, okay, da hält einer an einer Sichtweise darauf fest, während für mich etwas spannender ist, und mir ins Herz gelegt ist, ne, dass da eine Kraft ist, eine Liebe, die sich alle nur zu nähern versuchen, die sie zu erklären versuchen. Weißt du, was ich sagen will?
Ja. Ich ja.
Ist halt, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber ich stelle mir andere Leute vor und deren Mindstate und da ist dann schon wieder so, die Liebe ist dann wie die Wahrheit, oder? Also so, das ist total interpretierbar. Aus jeder Sicht ist es was anderes. Es gibt so viele grausame Leute da draußen, die denken, die tun das Richtige. So, das habe ich mitbekommen. Und da frage ich mich dann, wohin geht da die Gravitation? Wozu fühlen sie sich angezogen? Was ist ihre Liebe? Weil sie denken auch, die tun was Gutes.
An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Steht geschrieben.
Mhm. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ich weiß, was du meinst.
Wenn so ein Kinderschänder sagt, das ist halt das, wie ich empfinde, das macht mich halt irgendwie heiß. So.
Okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Deckel. Ich fürchte, da gibt es wenig Diskussionsspielraum für mich. Weißt du?
Was heißt das genau?
Ja, wenn du glaubst, deine Religion sei Kinder zu schänden, dann weiß ich, wem du dienst.
Mhm, okay. Das ist jetzt mein persönlicher Applaus. Den könnt ihr jetzt so werten, wie ihr wollt. Aber
ich habe noch kein Gerät, weil ich nicht bedienen kann.
Ich mag diese Einstellung einfach. Ja. Ich mag es einfach nicht, wenn die Leute solche Sachen runterrelativieren heutzutage. Es geht mir voll auf den Sack. Und deswegen finde ich, es ist ein wichtiges Thema, was zum 6000. Mal hier angesprochen wurde. Aber hey, wir sind halt die Pedobusters.
Okay, aber um dazu was zu sagen, aber bei der Frage, okay, ist derjenige straffähig oder krank, ne, würde ich oftmals auch sagen, ganz offensichtlich krank. Es war, wie Buddha sagt, pass auf, wenn du dich selbst wirklich liebtest, könntest du keinen anderen verletzen. Ganz einfach.
Darf ich nur,
schöner Satz, habe ich noch nie gehört.
Ich habe immer nur, also sehr viele Leute gehört, dass die buddhistischen Lehren denen sehr viel geholfen haben auch. Aber kannst du mir, ich kenne mich, bin selbst bei meiner Religion, wo ich sage, ich glaube daran, bin ich sehr unbelesen, gebe ich auch zu, aber fühle da auch immer mehr. Aber ich würde gerne mal bei den buddhistischen Lehren, wie ist denn das dann, wenn du
Bruder, da muss jemanden fragen, der was davon versteht.
Ach so, scheiße.
Nicht jemand, der nur so ein paar Sachen gelesen hat und sagt, ah, guck mal, geil. Es resoniert einfach mit mir. Ich lese das und sage, pass auf, das ist die Wahrheit.
War Gandhi ein Buddhist?
Ja.
Dann hat er, glaube ich, auch, der hat doch auch so gegen alle seine Feinde halt auch immer mit Devot und nichts machen irgendwie gegen die agiert. Gab es auch die Mythe oder ich weiß nicht. Ja. Haben wir alles nur gefährliches Halbwissen, lass lieber über Cool G-Rap reden, da wissen wir mehr.
Ja. Nee, aber gefährliches Halbwissen gibt's nicht. Nochmal so nebenbei. So, weißt du, also ich mag diesen Begriff nicht.
Nee.
Ich
hab
da letztens das ist dummer Langwitzer Spruch, ich weiß gar nicht,
ich weiß auch ganz genau, dass er das gar nicht ernst meint. Der macht das immer so spaßeshalber. Aber gefährliches Halbwissen, also mit diesem Scheiß wird hin und her geschmissen ohne Ende gerade. Das ist so nervig. Also egal, wer was sagt, da kommt jetzt einer und sagt, gefährliches Halbwissen.
Meinst du, okay,
tu uns nur einen Gefallen, ja? Und bring doch mal dein ganzes Wissen rein. Weißt du, dann kannst du auch der Sache vielleicht ein bisschen weiterhelfen, anstatt immer zu sagen, das ist gefährliches Halbwissen. Aber du hast doch konstruktiv nichts beizutragen in dem Augenblick, wenn danach nicht kommt, warum es gefährliches Halbwissen ist oder dass du eine Alternative anbieten kannst. So, das ist so nervig, das ist nicht mehr normal. Und das kriegst du unter fast jedem Video heutzutage, wenn du dich auch nur einen Schritt weiter wagst als die Mitte vom Teller und irgendwas Kontroverses sagst, obwohl wir auch alle echt Menschen sind, wir können auch Fehler machen. Meine Meinung muss nicht in in Stein gemeißelt sein. Aber wenn es sich schon jemand traut, mal irgendwas Politisches anzusprechen oder irgendwas Kontroverses, Polarisierendes, dann kommen die 10 Affen mit ihrer Keule sofort mit diesem gefährlichen Halbwissen-Scheiß. Und ich würde mir so sehr wünschen, bitte an alle euch gefährliche Halbwissen-Spammer da draußen, bietet doch bitte eine Alternative. Ich nehme es sehr gerne an, gefährliches Halbwissen, wenn danach erklärt wird, warum es gefährliches Halbwissen ist. Und im Optimalfall kommst du mit deinem reinen ganzen Wissen und klärst uns alle auf. Dann gibt's auch Applaus für dich, Baby Baby.
Ich setze 8 Bonköpfe und 80 Kapseln Kopfgeld auf die, die immer unseren YouTube-Scheiß sperren hier.
War, Baby? Also, ne, ich jetzt, du, ich habe jetzt verstanden, du siehst es so als einen Rhetorik-Move, wenn jemand sagt, oh, gefährliches Halbwissen.
Voll langweilig. So.
Mhm. Lass mal nicht als Rhetorik-Move, sondern für mich selbst. Ich weiß einfach, dass ich habe mir das nicht, ich habe mich damit nicht genug beschäftigt. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschnappt. Ne? Das, was ich habe, ist so gefährliches Halbwissen. Bevor ich jetzt mich hier hinsetze und sage, ich bin davon überzeugt, es ist genau so, sollte ich mir das vielleicht nochmal ein bisschen angucken.
Ja, ich finde es auch total.
Darauf bezieht sich
das. Es ist das absolut legitim auch. Weißt du aber, was das Ding ist? Der Unterschied ist einfach nur, du bist halt jemand, der halt genau wie alle anderen da draußen einfach mal über eine Sache nicht so viel weiß, wie von ihm verlangt wird von dieser Welt da draußen, diese Internetwelt oder wo auch immer diese ganzen Sachen herkommen, ja? Weil es doch total normal ist, dass wir nicht alles wissen können. Wir sind doch keine allwissenden Wesen.
Voll. So. Aber deshalb, ne, ich glaube, der Kritikpunkt ist ja, dass wenn ich mich jetzt hier hinsetzte und sagte, guck mal, das ist so und so, und man einfach merkt, okay, der Bruder hat ein halbes Buch darüber gelesen und jetzt denkt er, der weiß ganz genau, wie es funktioniert, ist für mich eigentlich gerechtfertigt, dass jemand sagt, du, das ist aber nicht die ganze Geschichte, die er kennt.
Das ist auch richtig, es ist nicht die ganze
Geschichte. Auf Basis derer er sich jetzt so seine Meinung gebildet hat.
Richtig, aber es ist kein gefährliches Halbwissen. Wo kommt dieser Gefahrenfaktor auf einmal her? Dass jemand über Sachen nicht mehr reden darf,
ja, dass von ihm denen nicht klar
100%
ist, dass ihm nicht, ja, dass er eigentlich, dass ihm nicht alle Informationen oder zumindest mal die verfügbaren Informationen zur Verfügung stehen. Ja. Also zur Verfügung stehen schon, er hat sie halt nicht verinnerlicht hat.
Und das ist das, was wir wirklich von den Menschen da draußen verlangen heutzutage, dass sie alles wissen?
Ja, bevor er jetzt anfängt zu predigen, fände ich es ganz gut.
Weißt du, ich würde es ganz gut finden, wenn er wenigstens bis zum gewissen Punkt kredibel ist, dass man mit ihm reden kann und merkt, ah, okay, er hat sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Mit einem kompletten Vollidioten an einem Tisch zu sitzen, der dir versucht, jetzt Raketenwissenschaft beizubringen, das wird immer in einer Sackgasse landen. Aber trotzdem müssen wir das nicht ausstudiert haben, damit wir das Recht dafür haben, uns hinzusetzen und mal über eine Sache zu diskutieren. Und es kann
mal zu fragen, wie ist denn das? Ist ja was ganz anderes. Also sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, Bruder. Ich hab's selbst nicht verstanden, wie soll ich dir die erklären?
Richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Thema anfange zu reden, wovon ich jetzt keine vollkommene Bildung habe, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier an diesem Tisch über die letzten 10 Jahre afghanische Historie. So, weißt du so? Da, vielleicht weiß ich ein bisschen was darüber. Und dann ist es doch ganz legitim auch, dass ich das auch dann bespreche.
Also guck mal, ne, um bei diesem Begriff gefährliches Halbwissen zu bleiben. Die 2 Sachen, die ich darüber weiß, würde ich als gefährliches Halbwissen bezeichnen.
Über Afghanistan?
Ja, weil Rambo 3 ich kann damit nichts machen. Ne? Das ist zu nichts zu gebrauchen.
Ja.
Das Wissen, das ich darüber habe.
Ja. Also für mich ist es dann kein gefährliches Halbwissen, sondern ich weiß es einfach nicht.
Ah, voll. Du hast aber wenn ich mich jetzt hier hinsetzte und behauptete, guck mal, habe ich gehört, ich hatte mal einen Mathelehrer, der in Afghanistan war und immer davon erzählt hat. Das nehme ich jetzt und das ist alles, was es über Afghanistan zu wissen gibt.
Ja, dann hast du keine Ahnung, wovon du redest.
Und ich glaube, ne, gefährliches Halbwissen ist schmeichelhaft gemeint. Ne? Das ist kein Halbwissen, sondern das ist so, du hast kurz mal durch so ein kleines Loch geguckt. Ne?
Ja.
Also das ist noch ein Euphemismus, Halbwissen.
Ja,
weißt
klar,
das? Du hast gar kein Wissen, ist was da eigentlich beschrieben
wird. Absolut, das ist der Punkt. Absolut. Nee, ich mag dieses gefährliche Halbwissen einfach nicht im politischen Kontext, weil es einfach um Leute mundtot machen soll. Weißt du so? Das heißt, diskutier nicht darüber, was soll die Scheiße? Redet mal bitte viel mehr noch über Sachen, über die ihr nicht ganz hundertprozentig Bescheid wisst, weil dann gebt ihr den Leuten die Möglichkeit, euch vielleicht auch aufzuklären, euch zu korrigieren oder andere Denkweisen euch näher zu bringen. Weil nur das kann durch diese Art von Konversation überhaupt erst entstehen.
Ja, so, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Konversationen. Guck mal, ich habe gehört das und das. Hast du das auch gehört oder dieses oder ne? Oder was hast du gehört? Ne? Ist das eine. Das andere ist halt, das ist so. Ich weiß genau, das ist so. Warum ist es so? Ey, ich kenne jemanden, dessen Cousin, der Vater, der kennt den, der sagt auch, der ist ein Hurensohn. So.
Genau.
Ich würde halt sagen, dass wir so nicht arbeiten können. Ne?
Nee, ist auch richtig. Absolut. Aber dieses gefährliche Halbwissen, um das Ding mal zum Ende zu bringen. Ich
also,
finde,
ne, dieses das Ding, dass der Typ überzeugt ist, ne? Der ist ein Hurensohn. Der hat ihn noch nie gesehen. Ne? Ja, ja. Hat nur von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat, der von jemandem gehört hat. Mhm. Und diese Überzeugung hat, das ist, glaube ich, das, was der Boogie mit gefährlichem Halbwissen meint.
Das kann alles sein. Ich meine, ich mag einfach nur nicht die Leute.
Fand ich richtig, Peter, richtig.
Ich hasse das einfach. Ich hasse das, dass die Leute, ich weiß ja, dass die Leute sich wagen, anderen Leuten zu sagen, sie sollen die Schnauze halten aufgrund von gefährlichem Halbwissen, aber selbst nichts wissen. Das ist das, was mich ankotzt. Weißt du so? Es geht nicht um die Message, es geht um den Messenger. Der weiß selber von nichts, aber er denkt, er kann jetzt diese Keule verteilen. Und mit gefährliches Halbwissen, mit diesem Spruch alleine im Internet als Kommentar unter einem Video, hast du schon 100 Punkte abgeholt. Weißt du so? Das ist heutzutage so geworden.
Ich glaube nicht an dieses Internet.
Das lustigste Wort im Internet ist Ehrenmann. Für mich klingt es so ironisch, wenn ich sage, Ehrenmann Benasch, schön, es klingt wie Arschloch Benasch oder schlimmer. Ehrenmann Boogie ist so ironisch irgendwie, es klingt so komisch in diesem Zusammenhang immer, Wahnsinn.
Wir hatten das letztes Mal in einem Podcast mit Fatal auch, der hat das auch richtig erkannt, finde ich. Wir leben so in einer Ära heutzutage, so gesellschaftlich gesehen, wo alles auf dem Kopf steht so ein bisschen. Und die Leute, die mit den Begriffen wie Ehrenmann und so weiter um sich schmeißen, sind so, so oft so frei von Ehre. Und das ist das, was man halt heutzutage mitbekommt. Das sind halt einfach nichts anderes als Popkulturbegriffe heutzutage geworden.
Ja, ich merke,
aber viele Leute meinen das nicht so wirklich ernst.
Ich weiß, weißt du so? Ich merke eh zur Zeit, überall, wo ich hinblicke, halt ist irgendwie irgendwo was los. Es ist halt viel Negatives überall und gerade so eine komische Aura. Deswegen will ich den Podcast heute gar nicht beenden, weil hier ist gerade so gemütlich. Ich habe mal eine Frage, was mich immer meine Fans voll oft fragen. Ja, diese Top 5 ist dumm, aber ich weiß einfach, dass du immer noch Fan, Freund, Liebhaber bist. Das haben wir eigentlich jetzt hier seit über einer Stunde auch besprochen. Was Musik angeht, was pumpt denn Moses P., wenn er abends dann mal einen Whisky da hat oder wenn ich mein Blunt habe und entspannen will? Wenn du Musik konsumierst, nur so zum Entspannen oder zum Entertained werden oder zum Fühlen. Was Rakim habe ich schon verstanden. Ich muss mal ganz kurz richtigstellen, ich spreche den Namen Rakim nie falsch aus. Ich sage immer Rahim, den habe ich auch geliebt. 88, die Rap-A-Lot-Platte, Rahim the Vigilant. Mhm. Und den, das verwechseln oft die Leute. Jetzt erzähl mal deine Top 5. Ich will wissen, was Moses pumpt, Baby.
Ja, ich sag.
Außer Turbo B.
Ich sag, ne, guck mal, so viel Rakim zu pumpen gibt's jetzt heute ja nicht mehr. Ne, ich freue mich immer, wenn er irgendwas macht.
Ich
ne?
auch.
Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er bei diesem Tiny Desk-Ding mit so einer Band performt, das fand ich auch brutal.
Mit Azad hat er rasiert, Gorillas, oder wie das heißt, auf irgendeinem vor 4, 5 Jahren oder noch älter?
Ja, ich glaube,
es ist noch älter. Noch älter, ne, noch älter. Mehr Namen, Baby.
Aber ehrlich, ne, das ist mittlerweile so track-driven, ne? Da sind Lieder dabei von Leuten, die kenne ich gar nicht, ne? Das ist einfach nur, pass auf, und ich höre dann auch, ne, feier den einen Track, denke, okay, boah, krass. Ich muss noch mehr von dem hören. Und die anderen Sachen hören mich dann gar nicht so sehr wie das eine. Deshalb kann ich diese Auskunft eigentlich nicht so recht geben. Aber es gibt eine Playlist, die heißt Nachtschicht-Playlist. Die gibt's bei Spotify, Apple Music und Deezer, in der ich jeden dritten Montag im Monat einfach meine neuen 25 Lieder, die ich gerade so pumpe, dazu klatscht, sind mittlerweile irgendwie 600 Lieder. Wir machen das jetzt schon so ein paar Wochen.
Ist interessant, fragen mich die Fans gerade auch, ich soll sowas mal machen.
Das ist schön, ne? Also mir sagen Freunde auch, ne?
Ja, ist auch
noch. Boah, krass, das war ja krass. Das ist jetzt auch in meiner Playlist und so weiter und so fort. Mhm. Das ist irgendwie diese Playlist, es gibt viele Sachen, die ich an der non-physischen Verbreitung von Musik suboptimal finde.
Oh Bro, non-physisch, was meinst du jetzt? Stream?
Ja.
Also nicht mehr Hardware, sondern ja, nicht, okay, ja. Verstehe.
Gerade das Streaming nochmal eins mehr. Aber dieses Playlisten-Ding ist natürlich was ganz Tolles dabei. Also auch eine Form der Kommunikation miteinander. Mhm. Ich sehe immer, wie Puffy sagt, ach fuck Nudes, send me your Playlist.
Wir haben ja früher auch immer uns darüber mitgeteilt, über Playlisten ist ja nichts anderes als Mixtapes von meinem Homie Commander, Abu Langwitz, der hat uns immer den ganzen Sportverein diese Mixtapes gemacht und dann auch, es war auch wirklich, auch wenn einer schlechte Laune hatte oder schlecht mit der Frau, hast du ihn halt lauter sexistische Lieder drauf gemacht, der eine macht einen Boxkampf, dann kommen lauter Powerlieder, ihr wisst, was ich meine, es ist Mitteilung
voll,
auch, ja.
Voll.
Eigentlich logisch, klar, die Playlist.
Das hast du auch bei Mädels gemacht früher, ne, eigentlich. Hast du ja, ein Mixtape geschenkt?
Ohr, ganz krass. Ganz so. Krass. Ganz krass.
Das gibt's heute nicht mehr.
Ja, stimmt, Baby. Ich dachte, du machst jetzt wieder irgendeinen Witz. Genau, ja. Richtig. Also, und ich will ganz kurz, muss ich jetzt sagen, ich habe mir jetzt letztens eins gemacht. Vis-à-vis sagte mir mal, kam bei YouTube Sleeper machen. Ich habe es nicht hinbekommen. Mir ist das zu nervig. Auch so Spotify. Ich habe mir jetzt echt wieder ein Mixtape selber gemacht als CD. Reinmachen. 13 Lieder ist zu Ende. Man schläft ein. Ja.
MC Boogie schläft zu Mixtapes ein. Dafür gibt's schon mal Gratulation.
Ja.
Hammer.
Ja. Ich höre noch, wie heißt es? Hörspiele.
Hörspiele.
Alf. Nicht wirklich, das war jetzt Spaß, aber das habe ich gerne als Kind gehört. Und die Kids aus unserer Familie machen das heute noch, als Tradition so.
Also
Alf einschlafen.
Ja gut, ich war so 3 Fragezeichen, ne? Mhm. Und ich feiere das heute noch.
Siehst du?
Straight up.
Also ich gucke Alf gerne, heutzutage immer noch.
Ich sagte mal, willkommen in West-Berlin, Gewalt und spuckende Uzzis, bin eiskalt und bin wie Alf, ich mag Pussis.
Ist doch nur Spaß, null Problemo.
Moses, du wolltest gerade was sagen, da hat der Bruder hier seinen Move ausgepackt, den er gerne macht, und zwar hat er unterbrochen. Kannst du dich noch erinnern, wo du hin wolltest?
Ja, ich wollte dich fragen, weil du sagst, es gibt's heute nicht mehr. Na, da ging es um...
Die Mixtapes.
Ja, aber ist nicht die Playlist... Das Mixtape von heute.
Schon.
Und das gibt's ja. Ne? Also da gibt's bestimmt auch, ne, dass jemand sagt, du, guck mal, ey, irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass wir an so einem Scheideweg stehen. Und ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen und alles, aber das wollte ich dir noch geben. Hier die 10 Tracks, die ich mit dir verbinde, bla bla bla. Das wird's doch, also ne, da schickt doch jemand eine SMS.
Ja, meinst du, das gibt's? Ja, also jemand will jetzt ein Mädel klar machen und dann schickt er ihr so eine SMS mit Playlist drin?
Ja, aber ich meine, jetzt, also das ist quasi das Gegenteil davon, aber grundsätzlich ja, klar.
Der neue Scheiß bei Tinder vielleicht ab nächste Woche. Verschickt eine Playlist, Alter.
Aber
geile
das,
Idee
eigentlich. Aber das letzte Mal, dass ich auf Tinder war, habe ich gesehen, dass die schon eine Kooperation mit Spotify machen.
Ach, irgendwie. Guck mal.
Ja,
okay, okay.
Also, ne, das ist jetzt schon eine Weile her. Ja, ja. Bestimmt ist es schon ausgebaut.
Okay, okay. Ne, macht doch
also,
Sinn.
Wer immer das gerade aktiv ich benutzt und voll. Mit Spotify, bla, bla, ihr könnt ja jetzt jemand drunter schreiben.
So geil, so mit Herzchen-Emoji hier so, ne? Einfach mal schicken, die Mädels klar machen. Hier meine Playlist.
Ja, meine Playlist. Ich wollte aber sagen, ich gebe euch voll recht, man kann seine Gefühle ausdrücken, ist auch fast das Gleiche. Aber ein bisschen so, diese 90er, hab viel diese New York Mixtapes gehört, Funkmaster Flex, Doo Wop, Frankie Cutlass. Die waren auch oft mit Skits manchmal. Nein. Wie meinst du das, P? Jetzt verarschen mich beide, ja?
Nein,
Bruder, lass uns vor die Tür gehen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Nein, Bruder, ich meinte nur.
Bodycount drin? Bodycount?
Ach, Mann, Alter. Komm, ja. Pass mal auf, nein, ich meine nur, diese Mixtapes waren ja oft dann auch was ganz. Jetzt, wenn du eine Playlist hast, hast du ja Lieder, die auf Alben drauf sind oder im Internet waren als einzelne Streams. Auf diesen Mixtapes gab es halt besondere Sachen. Da waren oft extra Verses, exclusive, ja, die Mixtapes. Deswegen war es nicht ironisch gemeint. Auch oft so angelegt mit Filmskits. Das schönste Mixtape ist für mich.
Oder jetzt fühle ich dich.
Mein Lieblingsmixtape ist von Doo Wop, das Bronx Tale. Das ist so wahnsinnig schön und mit so viel Liebe zum Detail, mit Skits und Gott schütze die Mixtapes, Baby. Bela hat auch ein sehr stabiles Mixtape. Müsst ihr unbedingt holen, das West-Berlin Mixtape, das erste. Zweite, was dein zweites Release war?
Ach so, das 187 Street Tape.
Ja,
ne, das war kein Mixtape in dem Sinne, weil das war alles selbst produziert.
Ja,
aber Mixtapes sind halt schade, dass man die heutzutage nicht mehr richtig benutzen darf wegen diesen ganzen Rechten und so. Man kann ja heutzutage nicht irgendwie 3 Ami-Beats nehmen und 2 von den Franzosen und so. Und dann mache ich jetzt voll den geilen Scheiß draus, dann kannst du es halt nicht mehr rausbringen, weißt du so? Das ist halt, damals war es auch so ein bisschen, sag ich mal, unterm Radar fliegen. Ja. Rechtlich gesehen war es ja auch nicht wirklich legal. Aber heutzutage ist es unmöglich.
Mit Fingerabdruck kannst du heute vergessen.
Bisschen so das Haus bauen auf Territorium, bis er nicht gehört. Ja.
Aber es wäre eigentlich voll geil. Stell dir mal vor, weißt du so? Also was es heutzutage noch an Repertoire gäbe, im Gegensatz zu früher, ist es ja viel größer. So, weißt du so? Was ich mir damals immer gedacht habe, der erste Motherfucker hier so von der Straße, der kommt und so diese Deutschrap-Classics alle einsammelt und darauf was macht. Dann hat es irgendwann, Megalo hat es dann gemacht, soweit ich weiß. So, dass man halt die ganzen alten, wirklich 90s, Anfang, Mitte 90s, euren Stuff und so weiter, weißt du? Wenn jetzt ein 2020er MC jetzt kommen würde und macht jetzt erst direkt mal so ein Mixtape klar, nur mit solchen Beats so, weißt du? Aber mit den heutigen Vocals, mit den Rap-Styles, mit der Art, wie man es mischt, mach Autotune drauf, egal, weißt du so? So, wie es die Amis halt auch gerne machen, weißt du? Wenn DJ Khaled jetzt irgendwie irgendwas rausbringt und das ist ein Santana, ein Maria Maria, so, weißt du, funktioniert das? Das ist halt geil. Also, solche Sachen haben hier in Deutschland so ein bisschen wurden vergessen, glaube ich, so mit der Zeit.
Ich liebe voll diese Mixtape-Attitüde. Ich habe mein erstes Mixtape. Frauenhans war da voll in der Matrix auch immer. Der hat auch manchmal nur mit Ami-Sachen oder so. Savas hat was Interessantes gemacht zu seinen Lieblings- oder zu Ami-Liedern. Ein paar noch dazu. Ich habe so, glaube ich, gefühlt 2004 Gangsta-Boogie-Mixtape mit meiner fetten Plauze gemacht. Es hat so Spaß gemacht, diese ganzen. Wir haben viel von Reef bekommen über seine Platten. Dann damals wurde irgendwie, ja, war schwer, ein Instrumentals ranzubekommen. War nicht so leicht wie heute, also gab es nicht so viel, aber haben wir das Gangsta-Boogie-Mixtape gemacht. Hat mega Spaß gemacht, die ganzen Filmskits und so. Aber dann ist dann doch schwer mit den Rechten. Aber ich finde es manchmal geil, Belasch und ich sagen oft auch Frankenstein-Projekte. Ich habe dann 1000 Mixtape-Beats bei YouTube, Rap auf irgendwas. Onkel B macht eine Bombe draus.
So ein junger Bruder, für den ich arbeite, der hat die erste VÖ, die er machte, hieß Deutsches Demo-Tape. Mhm. Und zwar auch halt nur Rappen auf Playbacks von irgendwelchen Liedern, die auf Tracks basierten. Also Playbacks von Stücken, die man halt kannte. Was ja rapmäßig natürlich voll die Tradition hat. Ne? Also ich meine, was soll ich denn sonst rappen, wenn ich auf eine Platte, die ich feiere, auf die B-Seite. Ne?
So hat man noch ein bisschen rappen gelernt, ne?
Ja. Früher. Voll.
Also haben wir, ich hab mit Nachrappen angefangen. Ich glaube, jeder hat mit Nachrappen angefangen. Erst rappst du ja, nach.
Vor dem Spiegel, 18 Jahre. Public Enemy Tapes von den Freunden von meiner Mutter oder von Bekannten vom Vater oder so. Vater hat dann die Public Enemy, also 88 hat er sie selber immer vom Spiegel rappen geübt. Ja, genau. Und ich sag mal den jungen Leuten, ja, ich will rappen lernen. Ich habe keine Beats, sagst du, junger Mann. Ihr habt alle Internet für Pornos und sonst was. Da sind 1000 Beats. Gibt die besten Leute. Ihr habt Instrumental. Ihr könnt euch ausleben.
Voll. Und dann, wenn heutzutage die Frankfurter Szene, die, na klar, also es ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen, ja. Aber die Frankfurter Szene heutzutage ist doch im Vergleich zu eurer inhaltlich etc. pp. So ganz anderes Universum. So, wie nimmt es so ein alter Hase wie du jetzt auf, wie sich heutzutage das entwickelt hat, wenn man jetzt an die großen Namen nennt, sag mal, ab der Haftbefehl-Ära bis heutzutage so die Aslak-Ecke, Nimos und was weiß ich nicht was. Wenn sich das ein Moses Pelham so reinzieht, empfindet er von Anfang an gleich Liebe und klickt es da gleich? Oder muss man sich da erstmal in die neuen Welten so ein bisschen so reingewöhnen?
Oh, ganz unterschiedlich, ne? Gibt Sachen, wo ich einfach sage, brauche ich raff's halt nicht. Ne? Wo ich auch sage, vielleicht ist auch gewollt, dass ich es nicht raff. Ne? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendwie dieselbe Musik zu feiern wie deine Eltern. In einer bestimmten Phase deines Lebens. Ne? Du willst dich ja abgrenzen. Ne? Es muss was Eigenes sein. Wenn es für mich so ist, ja, ist ja klar, dann ist es nicht neu, nicht frisch, nicht dieses Unerwartete. Ne? Also es gibt Sachen, die, wo ich einfach sage, pass auf, ich raff nicht, was ihr da macht. Und es gibt einfach Sachen, die für mich so sind, wow, das hätte ich jetzt nicht auf dem Deckel gehabt, aber krass. Und es gibt Sachen, die für mich logisch sind. Na, also ich kann das nicht so grundsätzlich sagen. Das ist auch sehr Track für Track, Künstler für Künstler und so.
Als du die ersten Trap-Sachen und so gehört hast, was man heutzutage als Trap betitelt, kann man sich jetzt drüber streiten, aber halt so diese neue Welle, hast du da gleich Liebe für empfunden oder tust du es überhaupt?
Ja? Total. Also, ne, aber das liegt halt daran, dass Trap sich für mich so ein bisschen anfühlte wie Trip-Hop. Ne? Ich dachte, gut, das ist eigentlich, haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht, wir hatten nur den Namen nicht. Mhm. Weißt du? Und das wurde dann halt so weiterentwickelt und ins Extrem getrieben und so. Aber was das ist, wie sich das anfühlt, ist so nah bei dem, was ich immer feier. Halt.
Autotune, Feind?
Ach, Quatsch. Also Autotune, das Offensichtliche, ne? Also gestern fragte in einem Interview jemand, warum nutzen die alle Autotune? Bruder, weil es jemanden, der eigentlich nicht singen kann, in die Lage versetzt, mit seinem Gesang dein Herz zu erreichen. Das ist doch was Geiles. Wie kann man das haten? Man kann jetzt sagen, okay, pass auf, du bist halt nicht Whitney Houston und nicht Xavier Naidoo. Pass auf, ich weiß selbst, dass ich nicht Xavier Naidoo bin. Dafür habe ich dich jetzt nicht gebraucht. Und weil ich es bin, nicht bin, und aber dennoch was habe, das ich entäußern möchte, ne, nutze ich die Mittel, die ich halt jetzt habe, die mir helfen, das geiler ist doch.
Es ist ein Instrument, finde ich.
Ja, also ne, das. Ich verstehe, wenn Leute sagen, guck mal, ich kann das alles schon nicht mehr auseinanderhalten, weil alle irgendwie sehr ähnlich klingen. Das ist natürlich, wie immer, wenn was entdeckt wurde, geil ist, ne, dann benutzt wurde, dann wieder abgeflaut ist, das erlebt ja jetzt so eine dritte Renaissance, Autotune, wenn man so will, dass es halt exzessiv benutzt wird, ne, und man dann sagt, okay, pass auf, eben langt's jetzt wieder, dann muss halt irgendjemand sagen, du, okay, ich muss halt was anderes finden. Aber das ist halt ein so krasser Eingriff. Etwas, das, wie gesagt, mich befähigt, was zu machen, was ich eigentlich nicht kann. Find mal einen Ersatz für Heroin. Weißt du?
Aus der aktuellen Generation, wer wäre der Frankfurter Rapper, den Moses Pelham nennen würde jetzt? Wenn du nur einen Namen hättest, geht sowas? Wo du sagst, dass...
Von jungen Leuten?
Ja, genau.
Kredibil.
Kredibil. Das ist dein Ding. Mhm. Du warst ja auch schon immer sehr inhaltsorientiert auch, was den Rap
also du angeht. Kennst Kredibil offenbar, wenn du das jetzt sagst.
Ja.
Ja.
Also Kredibil steht jetzt nicht für Gucci-Uhren und Bitches. Weißt du so? Gucci-Uhren. Gibt's Gucci-Uhren? Ich meinte eigentlich Gucci-Klamotten, aber es ist aber auch scheißegal.
Ja, da gibt's.
Gibt's bestimmt auch irgendwo, ja.
Es gibt Gucci-Huren, Baby.
Gucci-Huren gibt's ganz viele. Ja. Nee, das macht Sinn auf jeden Fall. So, Frankfurt hatte schon immer so den inhaltlichen Faktor auch so. Also auch die Leute, die ich am Anfang genannt habe, Azad, Tone, auch Rödelheim, Moses, das ist schon auf jeden Fall schon immer so inhaltsorientiert gewesen. Deswegen passt es schon auf jeden Fall.
Ich mag auch richtig die neue Generation und ich finde auch oft, was mich mehr abschreckt, sind gar nicht mehr so die Melodien oder die Stilmittel, sondern halt die Texte, dass ich oft finde, halt, das ist zu flach, das ist nicht mehr so, hat nicht die Power, aber das ist auch voll blöd. Es gibt solche und solche, das gab es bei meiner Generation, toll. Das hat man immer.
Toll. Hast du Hiob gehört? Von Kredibil?
Den Song?
Mhm.
Nee. Ich kenne nicht viele Songs von ihm. Aber ich werde das machen jetzt. Im Anschluss. Hiob. Also den Song auf jeden Fall abchecken, dann kennt ihr Moses Pelhams Geschmack. Ich denke mal, das kann man jetzt gerade sagen. So, Kredibil, ja, Hiob.
Moses, ich weiß, du bist Vollzeit-Hustler. Du bist immer immer Action. Das ist normal. Ich kenne meinen Terminkalender. Ich kenne B's Terminkalender. Deiner ist bestimmt 100-mal schlimmer. Und ich frage dich aber jetzt... jetzt halt den Faden verloren, nochmal. Jetzt muss ich mir zum ersten Mal schneiden. Ich wollte was voll Wichtiges fragen. Ey, diese Scheiße.
Marina, kannst du mir sagen, wo wir in Berlin spielen?
Nee. Wir hetzen jetzt auch gerade so ein bisschen durch, merkst du vielleicht? Versuche jetzt so schnell.
Easy.
Hab Faden verloren, zum ersten Mal. Ganz selten. Hab meinen Faden verloren.
Kann passieren, ne?
Ja.
Du bist ja auch vor deinem Idol gerade, Starstruck. Ja.
Nein, ich wollte was sagen. Jetzt ist er drin. Ja, Anlauf statt Gleitcreme. Nee, pass auf. Ich wollte sagen, hör bitte, ich habe dir von meinem 100%-Album erzählt gehabt. Damals ist es jetzt fertig. Gibt es ein paar Videos, ist auch sehr stark, muss ich sagen, will ich sagen, fühle ich. Aber Onkel B und ich haben eine EP gemacht, New Jack, die will ich dir nur sagen, weil du die Zeit noch kennst. Hier New Jack-Elemente halt, 90er Jahre, B. Teddy Riley heißt der, ne?
Ja, New Jack Swing ist jetzt nicht jedermanns Sache aus dem Hip-Hop. Es wurde sogar von den Hip-Hopern damals krass gehatet, weil es eher so R&B-mäßig war. Aber ey, ich habe den Scheiß geliebt.
Ja.
Und ich habe gesagt, wir bringen New Jack Swing wieder zurück. So,
bitte hört es
nur für unsere Leute ist so. Wir nehmen ins New Jack Swing, bringen es ins Jahr 2019, verbinden es einfach mit modernen Elementen und danach ballern wir das, worauf wir mal Bock haben, so raus. So, und das ist halt die New Jack EP geworden.
Okay, ich werde mir das auf jeden Fall
reinziehen. Bitte, einmal.
Aber ich sag ehrlich, ne? New Jack Swing war wirklich auch gar nichts für mich.
Das überrascht mich gar nicht. Die Hip-Hop haben voll oft New Jack Swing abgelehnt. Mhm. Ich war R&B-DJ, weißt du so? Ich habe Bobby Brown aufgelegt die ganze Zeit und mochte Damian Dame und so einen Scheiß, weißt du, Keith Sweat und der ganze Kram. Also ich war nicht nur Hip-Hop, ich war auch sehr stark R&B. So. Das war richtig geil, Alter, weißt du so?
Ja, ich habe aber, ne, es gibt so eine Art, ich weiß gar nicht, ob R&B das richtige Wort ist, weil R&B für mich sehr belegt ist, aber von mir aus eine Form von R&B, Soulgesang wäre mir lieber, auf Hip-Hop-Beats, ne, das fing pretty much an, also mit Bootlegs, ne, aber so richtig populär wurde das, glaube ich, mit Mary J. Blige.
Smith & Wesson, der Bootleg, ne?
So Zeug. Nee, das meine ich gar nicht. Also auch das Ding, dieses Isaac Hayes Klavier, was auch dann auf dem Mary J. Blige Album war, das war halt vorher einfach ein Bootleg in New York, ne? da hat ein Bruder drauf gesungen, der hat halt nicht so, der hat so von Herzen gesungen, aber halt nicht so gut und nirgends in der Nähe von Mary J. Blige und so. Aber dieses Ding, das habe ich sehr, sehr gefeiert. Ne, und in
das Song heißt I Love You für die Leute, die mal gucken wollen. Ne?
Voll.
Ja.
Und das, da war, also auch da wieder, ne, wie ich vorhin schon sagte, war für mich auch eine Wiederbelebung der alten Art zu singen durch Hip-Hop. Ne? Auf Def Jam waren ja auch so viele, ich meine Tashan, so Sachen, die einfach Hip-Hop inspiriert waren.
Das war absolut Drum
Machine
Hip-Hop, ne?
Und so, ne? Ja.
Das waren einfach Hip-Hop-Beats quasi mit R&B-Vocals drauf.
Ja.
So. Das waren die schönen Anfang 90s, so glaube ich.
Da I saw you and him walking in the rain. Jones.
Ja. Das war das nicht, aber sowas meinen wir jetzt nicht. Aber
nee, das meine ich aber auch, das war auch auf Def Jam übrigens.
Ja, Orange Juice Jones, das war so eher so Freestyle-Mucke, so Breakdance-Shit. So.
Ja, aber halt, ne, aber schon Hip-Hop-Musik eigentlich, ne? Also Drum Machine und der Bruder singt jetzt.
Aber halt, man muss dazu sagen, diese Drum Machine-Geschichte und so weiter, die ist halt vor Hip-Hop auf jeden Fall. Also wir reden dann von elektronischem Scheiß von Kraftwerk oder Jean-Michel Jarre und so, da hat man 808s und so schon alles gehört gehabt. Und auch diese ganzen Synthesizer, die Moogs und die Oberheims und
aber
so.
Aber was heißt denn vor Hip-Hop?
Vor Hip-Hop heißt halt 1975 bis 80. So, also da war halt Hip-Hop noch nicht so ganz so populär.
Ja.
Da haben die Leute angefangen, erstmal synthetische Musik zu benutzen. Die ersten Einflüsse waren ja dann auch Parliament und George Clinton und so weiter für Dr. Dre, die es dann später weitergetragen haben.
Nee, aber das ist aber das, ehrlich, so diese Idee, dass Hip-Hop auf Parliament-Zeug aufbaut, das ist ja halt, da fehlen halt 20 Jahre, ne? Weißt du, das ist halt so, 1980. Ne, war die Drum Machine, ne, also da hat ja kein Mensch sich einen Sampler leisten können. Da, also ich, vielleicht gab es das Synth-Klavier schon, ich weiß es nicht, ne, aber niemand hatte das. vielleicht Stevie Wonder, keine Ahnung. Da waren Drum Machines, die Elemente, mit denen wir arbeiteten im Hip-Hop. Ne, aber auch wenn du die Dre-Sachen von Paar 80 anhörst, ne, der hat ja da ganz straight up so 130er Zeug gemacht. 140 BPM, so.
Reckless Crew, ne?
Reckless,
ja, ja, voll.
Crew. Ja. Ja, klar. Voll.
Oder House Calls und sowas, so Zeug. Ja, dieser Mist, ne? Das war schon, nirgendwo wurde das so krass deutlich, wie als Westbam, ne, dieser plötzlich über Techno-DJ wurde. Der war halt vorher deutscher Meister vom DMC, ne? Mhm. Im Hip-Hop-DJ.
Mhm.
Ne? Also, wie gesagt, da hat noch keiner daran gedacht, irgendwas zu samplen. Auch nicht irgendwie eine Parlament-Platte oder so. Da war unsere Musik bestimmt von Drum Machines und dergleichen. Ne?
Ich denke mal, solche Bands wie SOS-Band und so weiter waren auch so ein großer Einfluss. Aber die ganze 80s-Funk-Ära hatte sehr, sehr oft diese Drum Machines drin. Die haben es nur in einem anderen Kontext verbaut. So. Aber die Anfangszeiten von Hip-Hop, die haben sich ja dann eher so an den Sachen orientiert und gesampelt, die ja handmade waren. Also die haben ja öfter so Samples genommen von so Band-Sachen und so weiter. Oder Drum-Loops von irgendwelchen Songs, die Soul, Funk und R&B.
Nee, das war so. Wirklich, das ist einfach später.
Wie, was?
Das sind nicht die ersten Hip-Hop-Sachen. Die also wie gesagt, als das anfing, gab's die Möglichkeit nicht, was zu samplen. Das ist ein Phänomen Ende der 80er, dass du halt einen Sampler kaufen konntest.
Ich meine damals wirklich die DJ-Zeit. Also wo Kool Herc und so angefangen haben, jetzt irgendwie so irgendwelche Sachen zusammen zu mixen.
Sugar Hill Breakbeats, Gang, ne? So, alles klar.
Ja. Sugar Hill Gang damals mit Rapper's Delight, das war ja auch ein Nile Rodgers-Sample. So, also das
Schick. Ja. Good Times.
Genau. Und das hat man dann so immer so die Drumbreaks ineinander gekattet und dann kam dann der MC und dann blablabla. So.
Ja, ja,
da haben sie eher so diese Handmade-Sachen gesucht, halt so diese Band-Productions.
Ja. Ja, ja,
so. Und die sind auch geil. Ja, ich meine, Nile Rodgers, Alter, ich meine, wer kann das nicht respektieren? Das ist unfassbar.
Ja, was sprechen unfassbar. Wir? Ende 70er, Anfang 80er?
Ja, same difference. Ja, genau. Also keine Ahnung, ungefähr, wann, war Rappers Delight jetzt?
Ja, frage ich mich gerade selber, Frau, ob ich dann noch in den Eiern von meinem Vater war, schon auf der Welt. War vor 79, war?
79, 80,
so what you hear is not a test.
I'm rapping to the beat.
Hip, hop, don't stop. Yes, baby.
Hey, wo wir hier beim Klugscheißen sind. Wieso heißen denn B-Boys eigentlich B-Boys?
MC Boogie, bitteschön.
Hm?
Weil sie alle aus Berlin kamen, sagt
ja,
er so. Die waren alle B.
Also D-Boys weiß ich, die nennt man die Jungs, die ticken, aber B-Boys halt, ich bin aufgewachsen, alles sind, B-Boys sind Writer, Beatboxer, Also die fünf Elemente, alle, die in den fünf Elementen sind, sind B-Boys und B-Girls.
Das habe ich so Graffiti, sowieso nie verstanden.
Graffiti, Breakdance, Gretchen, Rappen und Sprühen. Sprühen ist Graffiti.
Das habe ich so nie empfunden. B-Boys waren für mich immer Breaker.
Immer Breaker, ja, für mich auch. Ja.
Und warum heißen die Breaker?
Weil es mit
Breakboys, oder? Breakboys?
Keine Ahnung, sag du es mir.
Ey, pass auf, ich... Ne? Gefährliches Halbwissen. Ja. Ich habe das in The Evolution of Hip-Hop habe ich das gehört. Ne? Dass es die B-Boys, also die Break-Boys sind, weil die, wenn der DJ diese Breaks gespielt hat, rausgekommen sind und angefangen haben zu tanzen.
Ah, okay, das macht Sinn. Ja.
Ey, mein Hate ist so hart, ich habe gerade die Elemente vergessen. Beatbox, Graffiti, Auflegen, Rappen, vier Elemente. Ja. Und das fünfte Hip-Hop-Element ist Bongrauchen.
Baby.
Ghetto Stefan Raab, hast du gesagt.
Ja, ich habe mir das von ihm so ein bisschen abgeguckt, ja.
Und es wird noch erweitert.
Was war eigentlich los, Moses? Was denn? Letztes Mal haben wir es mal ergründet, Raab hatte dich provoziert damals, ne?
Oh.
Warte, jetzt
kommt die Story wieder, hast du bestimmt noch nie erzählt.
Die Stefan Raab-Story. Ey, die ist so lange her.
Weil ich einfach dich so angenehm erlebe und ich denke mir, es ist wie bei mir, dass es wirklich meistens oder eigentlich 100% von den Verhalten des Gegenübers abhängig ist, oder?
Ja, natürlich.
Super, Bruder. Auf die eigene Schulter klopfen. Es liegt 100% an dem anderen, nicht an mir.
Deswegen nehme ich, außer wenn ich LSD nehme.
Nee, Bruder, aber perfekt. Pass auf, dass ich jetzt nicht irgendwie Stress will oder so, ist doch klar. Das war einfach eine Extremsituation. Und ein klarer Fall von Selbstverteidigung, würde ich sagen.
Mhm. Ist sehr verbal ausfallend geworden, ne?
Klarer Fall von Selbstverteidigung, echt jetzt?
Ja, klar.
Geil. Stefan Raab hat dich angegriffen. Das ist doch natürlich nicht normal. Krasser Typ, Alter. Okay, Stefan Raab, ich habe noch mehr Respekt jetzt vor dir als vorher. Du hast Moses B. angegriffen, Bruder. Das ist brutal, Alter. Selbstmordkommando. Nee, ich dachte wirklich, das war jetzt ein Witz, aber ich nehme das jetzt einfach mal so auf. Ich weiß nicht, was
es
war.
Ich merke zum ersten Mal, dass P. keinen Bock hat, drüber zu reden. Deswegen lassen wir den King einfach nicht drüber reden.
Kann man nur eine Sache fragen zu dieser ganzen Stefan Raab-Sache? Seid ihr irgendwann mal miteinander grün geworden? Oder war das das Anfang und das Ende?
Das war nicht der Anfang, aber es war das Ende.
Der Anfang vom Ende, wollte ich sagen. Ich habe mich jetzt verhaspelt. Ja. Ich kenne ja die Story, also was vorher passiert ist, aber ihr seid nie danach mal irgendwie an den Tisch oder aneinander vorbeigelaufen. Ey, scheiß drauf und Vergangenheit und nichts.
Nee.
Krass, okay.
Du wurdest lang gesperrt, ne? Ein Jahr oder zwei Jahre, deine Produkte, ne? Deine.
Ach, Quatsch, nee.
Nee, das war eine Mythe,
so,
ja.
Nee, ey, lass ein paar Wochen gewesen sein, so, weißt du. Ist auch logisch, wenn es auf der Kippe ist, kann es sein, dass dann im Nachhinein noch die Entscheidung eher gegen mich fiel oder sowas. Aber
Schwamm drüber.
Toll. Wirklich. Das war wirklich schon sehr, 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 sehr lange her.
Ja, ja, aber trotzdem ist die Sache natürlich auch immer noch würzig, weil wir sind ja hier in Fitna City, wie Boogie das immer sagt. Hier zählt eigentlich nur der Beef und der Gossip-Scheiße.
Ja.
Und dass wir uns hier hinsetzen und über die 80er und 90er so ein bisschen rumdebattieren, was da für Drum-Machines und so
existiert. Jeder Schulhof hat sich drüber unterhalten.
Das interessiert ja wohl keine Sau. Jeder will einfach nur wissen, wen hast du gehauen, mit wem hast du Stress gehabt. So, das ist eigentlich das Einzige, worum es geht. Halt. So? Willkommen bei Rap-Update.
Das klickt jetzt hier 50.000 Klicks. Weißt du, was 1 Million bekommen? Ey, weißt du was, Moses P. Belasch und ich, wir machen Langwitz und Berlin und Rödelheim zu, wenn wir wollen. Rödelheim-Verbot, Berlin-Verbot für dich, dich und dich.
Ja, deswegen.
Also, wir übernehmen, wir sind die Nächsten.
Ja,
finden wir das nicht alle ein bisschen würzig, so, wenn wir ganz ehrlich sind?
Der Schulhof hat drüber geredet.
Ey, ne, pass auf, das, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das Problem fängt halt damit an, dass wir eher dahin gucken, wenn es Komplikationen gibt, ne, das glorifizieren, uns darüber lustig machen, tun, bla bla bla. Wenn wir das machen, wird das in unser Leben Einzug halten. Und es geht, pass auf, es gibt keinen Weg, dass du in den Abgrund guckst, ohne dass der Abgrund in dich guckt. Oh, das ist ganz einfach.
Willst du Psychologe werden?
Nee, ich weiß, das ist jetzt so voll unpopulär, bla bla bla. Aber das ist der Deivel, ehrlich.
Ey, das war so meistermäßig gesagt, Bruder, kein Süßholzraspeln. Das war sehr, sehr krass schön gesagt. Darf ich das als Kind für mein Album nehmen?
mach.
Das also wenn man auch immer, wenn man Muschi leckt und dann mal so tief in eine Muschi guckt, oh, wird man irgendwann eine Muschi.
Alter, Dicker, Alter. Wenn du schon anfängst, so wohin führt das auch noch, Alter, Dicker? Was ist das schon wieder, Alter? Langwitz in this motherfucker oder was?
Yes, baby.
Okay, zeig mal. Wo kommen wir da hin? Wenn du die Muschi leckst, ja, weiter
bitte. Ja, weil guck die ganze Zeit rein.
Warte mal, tschüss Monetarisierung erstmal.
Also, Moses sagte, ciao, wenn du die ganze Zeit in den Abgrund guckst, wirst du in den Abgrund fallen?
Oh also, und wenn Gott, du guckt der Abgrund in dich.
Ja, Bruder, Alter. Das heißt, die Muschi guckt dich an. Das ist jetzt so das Ding gewesen. Ja? Das war deine Parabel drauf. Bruder. Ey, Respekt an Langwitz. Es hat MC Boogie produziert.
Baby, Alter.
Das hat mir so gut gefallen, Tschüss-Monetarisierung. Das war super.
Ja, leider heißt es sehr oft Tschüss-Monetarisierung. Oh. Ich will nicht sagen, wegen wem. Ja?
Übrigens, das können wir auch rausstellen, wenn sie es will. Da hättest du übrigens die Frau, die habt ihr zu verdanken. Die hat nämlich die Idee vor 3 Jahren, dass ich Moderator wäre.
Yes.
Also alles Übel kommt von Frauen, auch MC Boogie. Ihr wisst Bescheid. Hallo Marina. Geil.
Respekt.
Ja. Respekt. MacBoogie.
Ein Monster wurde geschaffen.
Die Scheißpulle nennt man MacBoogie. Ganz normal merken. Irgendwann wird irgendjemand, wir werden an der Platte arbeiten, ne? Und dann sagt einer irgendwas, wo ich weiß, pass auf, das kommt nicht durch. Dann sage ich, okay, tschüss, Monetarisierung.
An diesem Tisch wird nicht gelogen.
So ist das halt, ne? Moses P., es war doch eine unglaubliche Freude, ja, dich hier an unserem Ehrentisch begrüßen zu dürfen, haben können. So. Und kannst du uns noch ganz kurz mal sagen, worauf sich die Leute hier gerade gefasst machen können und worauf sie sich freuen können? Nächste Woche bist du auf jeden Fall hier, also quasi diese Woche, jetzt wird es ausgestrahlt, wird in Berlin in Kreuzberg auch noch. Warte, Kreuzberg. So. Auf der Bühne, ja, im Festsaal Kreuzberg. Gibt es irgendwelche Projekte, auf die sich die Fans freuen können?
Nee, ich bin im Moment wirklich mit Platte und die Platte auf die Bühne bringen beschäftigt. Das ist alles, was ich mache gerade. Ende des Jahres wird, oder im vierten Viertel des Jahres wird, wenn Gott will, noch ein Buch kommen.
Ein Buch?
Oh, ja, das yeah. So, wir sind nach meiner Rechenart sind wir im 30. Jahr 3P gerade. Mhm. Weil ich 1990 irgendwie meinte, ich müsste so ein Schild an meiner Tür hängen, auf dem Pell & Power Production stand. Und zum Anlass dessen habe ich vor 3 Jahren schon angefangen, mich mit einem Bruder zusammenzusetzen und einfach halt so das, was so mir in diesen 30 Jahren so alles widerfuhr, festzuhalten.
Geil, Baby. Ja. Dafür lerne ich lesen.
Yes. Das erste Buch, was in Langwitz gelesen wurde seit der Bibel, habe ich gehört. Ne? Das Moses Pelham Buch. Ich war letztens auf dem Xavier Naidoo Konzert hier in der Mercedes-Benz Arena. Der Bruder hat auch so seine ganze Karriere gespielt, nicht nur das neue Zeug. Es war einfach richtig geil. Also so, weißt du, wenn du so diesen ganzen Kram komprimiert hast, ist es mir viel, viel lieber, als wenn man immer nur so die neue Platte spielt und so. Mhm. Und kann man sowas Ähnliches eigentlich auch von dir erwarten?
Ich habe gerade, wie du das sagtest, dachte ich, ja, krass für jemanden, der einfach jetzt eine Setlist hat, ne, wo einfach straight up das ganze neue Album einfach erstmal drin ist.
Das ist bei dir jetzt gerade, ja?
Voll. Okay, hammer. Aber ey, pass auf, gibt so ein paar Stücke, die ich natürlich... also mit dem einen Album kann ich natürlich keine Show bestreiten. Ne? Aber es wirklich ist klar, wird es Klassiker geben und so. Aber für mich ist der Mittelpunkt dieser Show tatsächlich, dass ich mein neues Album zeigen will.
Klar, du hast auch was Neues am Start.
Feier.
Ja, ist auch geil. Aber es wäre trotzdem mal geil, wenn Moses P. vielleicht mal eine Tour macht, wo er so richtig so alles reinschmettert. So 2, 3 von den neuen, aber auch alles, was man kennt. So, weißt du so? Mhm. So genauso wie Xavier gemacht hat. Ich saß da drin und dachte mir, Hammer. Und ich bin da durch die Gegend gelaufen in der Mercedes-Benz Arena und habe ganz viele glückliche deutsche Muttis und Vatis gesehen. Also das waren alles so ganz, ganz so feine deutsche, nette Leute. So. Die haben alle mitgesungen und überall hast du Lichter gesehen und so. Und dann habe ich gehört, dass er mit dem Auftritt, aber mit dem aktuellen Kram in der Zitadelle spielt. Also wo es dann nicht alle Hits sind, sondern der aktuelle Kram, was natürlich sehr viel kleiner ist. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass Leute mit so einer reichhaltigen Historie, wie bei dir es der Fall ist, genauso auch auf jeden Fall auch mal so einmal so alles so Best-of-mäßig rattern könnten. So. Da wäre wahrscheinlich die Hütte voll, die würde brennen auf jeden Fall. Ich würde mich freuen auf jeden Fall.
Brennt den Club ab. Und mir war egal, was der Wettermann sagt, denn ich war mit P&P und es war ein guter Tag, Baby.
Yes.
Das war der Oddcast, Baby.
Vielen Dank an Moses Pelham. Check
herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke alle, die uns unten halten. Ihr macht uns noch stärker. Moses P., Belasch, MC Boogie, der Oddcast, Westblins Finest, Rödelheim, Baby, Baby.
Und nochmal liebe Grüße an die Monetarisierung.
Yes.
Adieu.
Und das hier ist schon die Radioversion.